Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Campus Kommunal des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes. Ich bin Hannelore Hunter-Rossmann und habe heute Ulrike Hiller zu Gast, Autorin des Buches Politik ist weiblich. Wir sprechen über die Gründe, warum so wenig Frauen in der Politik aktiv sind, was sie daran hindert und wie man das ändern kann. Viel Spaß beim Zuhören unserer neuen Folge des Podcasts Campus Kommunal des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes. In Niedersachsen liegt der Anteil der Frauen in den kommunalen Vertretungen gerade einmal bei durchschnittlich 31%. In einigen Regionen, wie zum Beispiel im Landkreis Vechta, sogar nur bei rund 20%. Unser heutiger Gast, Ulrike Hiller, hat das Anliegen, dass sich mehr Frauen in die Politik trauen. Dazu soll ihr Buch »Politik ist weiblich« einen Anstoß geben. Mein Name ist Hannelore Hunter-Rossmann, ich bin die Geschäftsführerin des Rüdiger-Butte-Bildungswerks. Liebe Ulrike Hiller, herzlich willkommen.
Hallo.
Unser Thema ist heute Frauen in der Politik und warum es so wenige sind. Gleichzeitig wollen wir Frauen Mut machen, sich einzumischen, zu beteiligen und für politische Ämter zu kandidieren. In Niedersachsen finden am 13. September 2026 die nächsten Kommunalwahlen statt. Der Zeitpunkt ist also genau richtig, dieses Gespräch heute zu führen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, versuche ich mal im Schnelldurchlauf durch deinen beachtlichen Lebensweg zu rennen. Ulrike Hiller, Jahrgang 65. Vor wenigen Tagen hast du genullt. Dazu herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke.
Geboren im niedersächsischen Sarstedt. Du bist Diplom-Sozialarbeiterin, Diplom-Sozialpädagogin, Juristin mit erstem Staatsexamen, Weiterbildung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ausgebildete Mediatorin. Deine erste Station in der Kommunalpolitik war als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ottersberg. Du warst Mitglied im Beirat Bremen-Mitte und wurdest da gleichzeitig sofort auch als Beiratssprecherin gewählt. Du warst Mitglied in der Bremischen Bürgerschaft. Du warst Bremer Staatsrätin und damit Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa. Und seit September des vergangenen Jahres bist du die erste Frau im Aufsichtsrat des Fußballvereins SV Werder Bremen und Vize-Aufsichtsrat-Vorsitzende.
Schon ein bisschen länger, 3,5 Jahre.
Entschuldigung.
Kein Problem, ist ja alles okay.
Und in diesem Jahr hast du für den Bundestag kandidiert im Wahlkreis Bremen 1, hast diesen Wahlkreis auch gewonnen. Aber durch die neue Wahlgesetzgebung bist du leider dann nicht in den neuen Bundestag als Abgeordnete eingezogen, sondern warst sozusagen ein Opfer der Wahlrechtsreform. 2023 hast du in der ersten Auflage das Buch Politik ist weiblich veröffentlicht. Zwischendurch gibt es auch schon eine zweite Auflage. Und da muss man sagen, puh, ganz schön viele politische Stationen. Wobei es wie bei vielen Landes- und BundespolitikerInnen eigentlich dann auch in der Kommunalpolitik begann. Und das führt mich dann auch zur Frage: Was war dein erster kommunalpolitischer Erfolg, an den du dich erinnerst, sowohl als Gleichstellungsbeauftragte von Ottersberg wie auch im Beirat Bremen-Mitte?
Okay, wie viel Zeit haben wir? Ich kann viel erzählen und ich erzähle gerne. Also deswegen musst du mich vielleicht auch stoppen, wenn ich jetzt zu weit aushole. Aber danke erstmal für die tolle Vorstellung. Es ist immer wieder wahnsinnig, wenn man das oder wenn ich das selbst höre, was ich so gemacht habe. Aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen, also junge Menschen haben da manchmal noch nicht so viel, was sie erzählen können. Aber sie sind halt auch noch jünger und wir haben halt auch mehr Erfahrung. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch die Sachen deutlich zu formulieren, die man schon gemacht hat. Manche schockt das. Aber ich glaube, das müssen Frauen auch lernen, dass sie all ihr Engagement und ihre Dinge, die sie so getan haben, auch deutlich und offensiv zeigen. Manche kriegen da Schnappatmung. Aber jetzt zu deiner Frage. Also die kommunalpolitischen Erfolge. In Ottersberg war es ja so, dass ich ja nicht Politikerin war. Aber was da wichtig war und was mir, ich war natürlich eine politische Person auch. Ich war damals noch nicht in der Partei, auch nicht in der SPD. Und mir war es wichtig, die ganzen politischen Frauen zusammenzusammeln. Und deswegen haben wir einen politischen Frauenarbeitskreis gemacht. Und das war ein Riesenerfolg, weil wirklich auch alle Parteien, die Frauen gekommen sind und wir eine sehr hohe Vertrauensbasis hatten. Auch Themen, die eben auf der kommunalen Ebene waren, auch gemeinsam zu diskutieren. Und das ist ja das Spannende. Auf der kommunalen Ebene hast du häufig wenn es vernünftige Vorschläge sind, auch viele, die das richtig finden und die dann nicht dogmatisch sagen, nö, das machen wir nicht, weil das von jemand anders kommt, sondern das wird dann zusammengetragen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges und deswegen konnten wir dort auch sehr, sehr viel erreichen und machen und thematisieren. Und das andere, was mir auch wichtig ist, weil du das mit dem Buch auch so erwähnt hast, Politik ist weiblich, mir geht es tatsächlich nicht nur darum, dass Frauen sich mehr engagieren, sondern A, dass wir auch genau gucken müssen, was sind das für Frauen. Wir haben momentan in der Politik auch viele Frauen, die keine fortschrittlichen Positionen vertreten. Also nur Frau sein allein reicht tatsächlich auch nicht. Und wir brauchen auch Männer, die auch erkennen, dass Diversität, Vielfalt und auch Frauen sehr wichtig sind, um eine gute Politik zu machen. Und das hatte ich in Ottersberg tatsächlich, dass der Bürgermeister und auch der Gemeindedirektor am Anfang, aber auch die Männer in der Kommunalpolitik mich sehr unterstützt haben. Also die wollten politisch, dass es eine Frauenbeauftragte gibt. Die Gemeinde war gar nicht verpflichtet dazu, sondern die haben das politisch auch entschieden. Da gab es eine rot-grüne Mehrheit im Rat und einen sozialdemokratischen Bürgermeister, der sehr hemdsärmlich war, aber der durchaus schlau war und erkannt hatte, es ist für seine Gemeinde gut, wenn es da auch eine Frauenbeauftragte gibt und das ein Service auch ist, aber eben auch, dass er mich auch vielleicht so pragmatisch, wie ich das angegangen bin, das auch sehr unterstützt hat. Und deswegen konnte ich mich da richtig austoben. Also das war wirklich eine sehr tolle, wilde, aber auch tolle Zeit, wo ich mit meinem Engagement, ich war 29, wirklich da, ja 29, da viel machen konnte. Und da gab es dann auch viele Erfolge und viele Dinge, die wir machen konnten. Unter anderem zum Beispiel auch, dass alle Mädchen an Schulen Vendokurse bekommen haben, also Selbstverteidigung. Aber wir haben auch Kultur- und Gesundheitswochen für Frauen im Rathaus gemacht. Und haben aber eben auch für Frauenparkplätze am Bahnhof gesorgt. Das war zu der Zeit alles nichts, was selbstverständlich war. Und das ging nur, weil so viele das auch unterstützt haben. Ich alleine, das wäre nichts geworden.
Zumal man dazu sagen muss, dass Ottersberg ja nicht unbedingt urban ist, sondern doch stark im ländlichen Raum sich befindet, wo es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger ist, mit diesen Frauenthemen durchzudringen, sondern aber hier hattest du das Glück, dass du da Rückenwind hattest.
Naja, also das ist, um das auch nochmal zu sagen, Ottersberg, der Flecken Ottersberg, ist halt eine extrem spannende Gemeinde. Die hat zwar nur 13.000 Einwohner damals gehabt, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt haben, aber da gehörte halt Fischerhude dazu, da waren viele Künstler und auch Akademiker, die aufs Land gezogen sind. Es gab Dodenhof, das war ein riesen Kaufhaus, sag ich mal, was sehr in der Gemeinde verortet waren. Viele Verkäuferinnen und Leute, die da gearbeitet haben, kamen aus der Region als großer Arbeitgeber. Es gab aber auch eine Büchsenfabrik, wo Migrantinnen gearbeitet haben, die da aus der Türkei und aus Italien in dritter Generation gearbeitet haben, Suppen hergestellt haben. Du hattest die Landfrauen. Ich habe sehr viel mit den Landfrauen auch gearbeitet. Und du hattest auch noch die Anthroposophen über die Kunststudienstätte. Also es gab eine Hochschule und auch Rudolf Steiner Waldorfschulen. Und also das war, ich habe immer gesagt, das Spannende. Deswegen bin ich auch, sag ich mal, da länger geblieben, weil es so ein Mikrokosmos war, dass auch diese Zusammensetzung, das, was du städtisch hast, eigentlich im Kleinen da in diesem ländlichen Bereich da war. Also nicht typisch ländliche Gemeinde. Aber es war halt auch wichtig, wirklich mit allen in Kontakt zu sein. Also auch nicht zu sagen, nee, mit den Landfrauen will ich aber nicht. Und die Landfrauen fanden mich am Anfang total blöde. Ich bin da eingeladen worden, die haben mich alle nicht angeguckt, weil die dachten, jetzt kommt die Oberfeministin, die erzählt, wie sie ihr Leben leben sollen. Und das war überhaupt nicht mein Ansatz, weil es geht ja nicht ums Persönliche. Klar, ich habe viel Beratungen gemacht, aber es geht ja um Strukturen, die verändert werden müssen.
Ja.
Und als sie das verstanden haben, dass ich da nicht neunmal schlau komme und sage, ihr müsst jetzt aber feministisch sein oder so, fanden die das super. Und dann war das Spannende halt, dass sie auf einmal aber Kontakte auch mit ganz anderen Frauen, zum Beispiel Studierenden von der Kunststudienstätte hatten, die sich mit Matriarchatsforschung beschäftigt haben und da irgendwelche Kunstprojekte gemacht haben. Und das war für die natürlich wieder eine Bereicherung. Also, dass da auch Kontakte drüber möglich waren, die sie sonst vielleicht vor Ort so gar nicht gehabt hätten. Und deswegen, also die Zeit war wirklich wild und toll. Und wir haben viel Mädchenwochen, Mädchenkulturarbeit gemacht. Aber wir hatten dann irgendwann auch einen Frauentanzplatz für die eher esoterischen Frauen. Ja, dann sollen die tanzen, wenn sie da glücklich sind. Und also es hat sich unglaublich viel getan in der Zeit. Und das lag aber an der Zusammensetzung der Gemeinde. Und deswegen ist es immer wichtig, ich habe mit den Kirchen sehr viel gemacht, ich habe mit dem Jugendzentrum natürlich viel, Bibliotheken, all die sich zusammenzusammeln und das zusammenzuentwickeln.
Ja. Dann ging es nach Bremen. Ja. Bremen-Mitte ist ja ein Beirat innerhalb des Senats, wenn ich das so halbwegs richtig darstelle, was man ja durchaus mit einer Kommune vergleichen kann.
Absolut.
Da warst du dann ganz normal Kommunalabgeordnete dieses Beirates, gleichzeitig dann auch Sprecherin und dann, glaube ich, irgendwann auch noch Fraktionsvorsitzende. Was waren da deine Schwerpunkte als Kommunalpolitikerin?
Genau, also das ist tatsächlich, wie du sagst, die Innenstadt, 30.000 Einwohnerinnen, Einwohner ungefähr. Und genau, ich bin, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war und klar war, ich gehe auch ein bisschen raus, habe ich entschieden, ich mache jetzt selbst Stadtteilpolitik, weil ich immer auch in Ottersberg gesagt habe, ihr Frauen müsst euch einmischen, weil eure Lebenswelt eine andere ist und die muss mit reinkommuniziert werden. Das bringt einfach nichts, wenn Männer das für euch tun oder ich das für euch tue. Und das, was ich da gepredigt habe, habe ich dann gesagt, okay, das mache ich jetzt hier auch selbst. Und mir war auch klar, also ich habe mich sehr auf meine Tochter gefreut und das war auch alles super, aber ich wollte auch noch irgendwas anderes machen. So, und deswegen Beirat. Und wir hatten damals tatsächlich als SPD, eigentlich ist das ein sehr stark grüner Stadtteil, hatten das Glück, dass wir eben stärkste Fraktionen wurden. Und deswegen wurde ich Beiratssprecherin sofort von dem gesamten Gremium, also Ortsbürgermeisterin.
Mhm.
30.000. Okay. So, mit einem Ortsamtsleiter, der sehr dominant war und der dann auch erstmal, ich habe immer gesagt, es war für mich ein gutes Trainingsprogramm, weil ich war ehrenamtlich, er war hauptamtlich und ich habe ihm gesagt, okay, wir treffen uns jeden Montag, du sagst mir, was du für Termine hast und ich sage dir, wo ich mitkomme und wo nicht. Das fand er nur semi-toll, aber wir haben das 4 Jahre durchgezogen und wir haben dann auch gemerkt oder er hat auch gemerkt, erstens, ich meine das auch ernst, also ich habe meine Tochter auch mit in Verwaltungsgespräche mitgenommen, weil die ja auch verhältnismäßig pflegeleicht war, wenn die meine Stimme gehört hat. Hat die da auf der Decke irgendwo im Büro gelegen und hat eben zugehört oder in die Luft geguckt. Und ich habe die mitgenommen und ich habe auch sehr ernsthaft dann die Dinge mitdiskutiert, weil das Kommunale auch, da ging es sehr viel natürlich um Verkehrspolitik, Infrastruktur, Innenstadtentwicklung. Das sind natürlich spannende Themen. Also, und wir haben da dann zum Beispiel eine Instandhaltungssatzung, das heißt alles, was an alten, noch halbwegs brauchbaren Fassaden oder Gebäuden, das haben wir unter Schutz gestellt. Das war schon eine harte Auseinandersetzung, weil viele wollten natürlich in der Innenstadt einfach abreißen und neu bauen.
Modern neu bauen, ja.
Genau, und jetzt mussten sie die Fassaden erhalten und konnten dahinter dann eventuell ein neues Bürogebäude bauen. Und wir hatten da richtig viele spannende Diskussionen in der Innenstadt und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und das kam, als ich das dann 4 Jahre als Beiratssprecherin gemacht habe, danach waren die Grünen dann stärker, deswegen war ich dann Fraktionsvorsitzende in unserer kleinen Fraktion. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, hauptamtlich Politikerin zu werden. Und da habe ich dann gedacht, okay, also eigentlich, es ist jetzt nicht das beste Image, ne? Politikerin ist so richtig, eigentlich richtig doof. Lehrerin oder so ist ja auch nicht toll, aber Politiker, wer will das schon eigentlich werden? Aber ich habe gesagt, mir macht das eigentlich so viel Spaß und dann probiere ich das und habe mich halt dann aufstellen lassen für die Bürgerschaft und bin halt auch gewählt worden. Und das ist schon, war nie in meinem Plan so, dass ich jetzt in die hauptamtliche Politik reingehe, aber es war eben da auch eine coole Zeit, weil ich das vielleicht noch auch da in dem Stadtteil in den 6 Jahren extrem viel mit den Projekten vor Ort, mit den Kindergruppen, aber auch mit den Freizeitkultureinrichtungen. Und das ist eben, das ist das Tolle an der Politik. Du kannst in so viele Bereiche reingucken. Und wenn du ein paar gute Leute zusammenfindest, kannst du auch richtig was bewegen. Also, und das ist auf der kommunalen Ebene das Erfreuliche, weil wenn du dann siehst, die Turnhalle, das ist auch ein Erfolg, sage ich mal, ja noch ein bisschen gedauert, energetische Sanierung für eine Grundschule, da wollten sie eigentlich auch gerne alle bauen. Den haben wir erhalten, ist energetisch jetzt saniert. Und dann radelst du da vorbei und denkst, das ist schon cool, das hast du auch mitgeschafft, dass das so, dass die Kinder da noch eine Turnhalle haben.
Kommunalpolitische Erfolge sind die, die man jeden Tag sieht.
So ist es.
Genau. In Niedersachsen sind nur ungefähr 14,6% der Bürgermeisterinnen weiblich, nur 13,5% der Landrätinnen sind weiblich. In den kommunalen Parlamenten sind Frauen nur mit ungefähr 31% vertreten, wie gesagt, in einigen Regionen noch drunter. Woran liegt das deines Erachtens, diese geringe Präsenz von Frauen im politischen Betrieb?
Ja, auch eine gute und wichtige Frage. Kann man auch nicht so ganz, also ich kenne keine Untersuchungen dazu, also rein aus der eigenen gefühlten Praxis heraus, glaube ich, ist es sehr facettenreich. Also zum einen ist es natürlich so, das, was ich eben auch schon gesagt habe, ich hatte das gar nicht geplant. Und natürlich, wenn du da mit einem Plan rangehst und sagst, ich will jetzt Politikerin werden, dann ist es natürlich auch so, dann wie fängt man das an? Das erlebe ich in den Lesungen auch ganz häufig, wenn wir dann ins Gespräch kommen. Wie soll ich denn das machen? Ich will eigentlich Politik machen. In der Regel kommen die Leute, weil sie ein bestimmtes Thema haben. Und wir das momentan auch sehr, finde ich, sehen, dann sagt man, okay, ich will mich jetzt für den Radweg einsetzen, von da nach da. Und dann gehe ich irgendwo in ein Gremium und dann will ich das natürlich da auch anlanden. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass das umgesetzt wird. Aber so funktioniert Politik halt nicht. Also es gibt nicht so ein 1:1, sondern Dinge, ich sage immer, das ist ein Marathon. Und dann bist du natürlich frustriert, wenn du jetzt eine ganz konkrete Sache hast, die du akut momentan gelöst haben willst, wenn das nicht sofort funktioniert. Meine Herangehensweise war eher eine, sage ich mal, strukturiertere politische Betrachtung, also was an Rahmenbedingungen zu verändern. Ich bin nie so eine konkrete gewesen, sondern eher auch aus der Frauenpolitik heraus, ne, wir müssen Strukturen verändern, damit alle auch bessere Lebensmöglichkeiten oder Freiheiten haben, das zu entscheiden, wie sie leben wollen. Deswegen war dieses ganz Konkrete bei mir nie so eine Frustration, sondern mir war schon bewusst, das wird alles länger dauern. Und ich glaube, das ist etwas, also wenn Frauen sagen, mich interessiert eigentlich Politik, ich bin politisch auch interessiert, ich bin Klassensprecherin mal gewesen oder ich habe mich irgendwie, ich finde Ungerechtigkeiten doof. Das ist etwas, wo, glaube, wo man gut mitarbeiten kann. Weil dann ist es so, dass es eben ein allgemeines Interesse auch gibt, sich die Anliegen anderer auch anzuhören und nicht nur fürs eigene Anliegen zu sein. Und ich glaube, das ist bei Frauen eher was so, ja, nicht so stark verbreitet ist. Also wir sind da immer konkreter. Bei Männern geht es natürlich darum, da weiß ja manchmal gar nicht, warum sie in der Politik sind. Da geht es eher ein bisschen auch darum, das gehört halt dazu und der Vater hat es auch schon gemacht. Und das ist ein Renommee, das ist eine Funktion, die eine bestimmte Anerkennung eigentlich auch hat. Also macht man das selbst auch. Aber es ist gar nicht unbedingt immer so hinterlegt, warum. Das findest du bei Frauen ganz selten. Also, dass die Mutter oder die Oma schon mal in der Politik war und deswegen gehe ich auch in die Politik, ist natürlich nicht so verbreitet, weil wir ja da immer noch im Aufbau sind. So, das ist das eine. Ich glaube, das sind so die persönlichen Dinge. Und das andere ist natürlich, naja, logisch, Politik bedeutet auf der einen Seite, du musst was zusammen machen, aber auf der anderen Seite hast du eine hohe Konkurrenz. Du musst dich halt auch durchsetzen. Niemand schreit Hurra, wenn du kommst und da kommt eine neue, weil das könnte ja eine Konkurrenz für mein Mandat sein. Also darf man auch nicht erwarten, dass die anderen sagen, Mensch, auf dich haben wir jetzt aber ganz lange gewartet, sondern wenn die merken, da ist jemand, die hat sogar Talent, dann ist das eine Konkurrenz und dann versuchen die eher, dich zu stoppen. Weil das sind die Machtauseinandersetzungen, die in der Politik dazugehören. Und das bedeutet, man muss strategisch an Dinge auch rangehen. Und ich liebe Spielen. Ich bin ja eine Spielwarentochter. Meine Eltern hatten ein Spielwarengeschäft in Saarstadt. Und wenn gespielt wird, dann will ich auch gewinnen. Und deswegen ist natürlich, du musst so ein bisschen was Spielerisches auch haben und erkennen, welche Spiele spielen die hier. Und dann musst du strategisch dich darauf auch einrichten und daran Spaß haben. Wenn du da keinen Spaß dran hast, dann lass das.
Okay.
So, und ich glaube, das, was viel vermittelt wird, es muss erst Kinderbetreuung, es muss erst dies und jenes und sowas, Klar, das ist für alle gut, die in der Politik sind, nicht nur für die Frauen. Aber wenn ich hinkomme und erst Bedingungen stelle, das und das muss gemacht werden, damit ich mich politisch engagiere, dann kannst du es eh vergessen. Also entweder hast du eine innere Leidenschaft und sagst, mir geht es nicht besser, wenn ich zu Hause rumhänge, sondern ich will mich engagieren, weil ich glaube, dass diese Welt besser werden könnte.
Damit gehst du durchaus in Konkurrenz zu einigen Meinungen, die
absolut,
ja sagen, es müssen erst die Bedingungen sozusagen gelegt werden, sodass sozusagen Frauen sich engagieren können. Und sie werden einerseits, dass sie sozusagen, ich sage das jetzt mal ganz böse, es ist nicht böse gemeint, von Männern weggebissen werden, die aber dann aber auch sagen, vor allen Dingen die Bedingungen, es ist keine Kinderbetreuung, wie soll ich denn das hinkriegen und so weiter. Ja. Deswegen, die müssen erst geschaffen werden, damit Frauen sich engagieren können.
Genau.
Das siehst du ein wenig anders.
Absolut. Und wie ich das vorhin schon erzählt habe, ich habe Luzi einfach mitgeschleppt. Und die waren alle entsetzt, dass da so ein kleiner Säugling auf der Decke in ihrer Amtsstube auf einmal liegt, aber es ging. Also ich glaube, wir müssen viel stärker
einfach machen.
Das machen und unsere zum Beispiel alles, was Familie und Kinder einfach nicht wegorganisieren, sondern auch mitnehmen. Das gehört zum Leben dazu. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen eine Störung, so what? Aber also du musst wirklich einen inneren, tiefen Willen haben. Ich will mich da auch durchsetzen und die sollen mich auch so nehmen, wie ich bin, auch mit meinen Kindern. Und natürlich ist es so, Ausschüsse, Gremien, teilweise endlose Dinger. Ja, da muss man nicht zu jedem auch die ganze Zeit hingehen.
Und vielleicht auch nicht unbedingt bis zum Ende bleiben, wenn
so ist das,
der ne? Zehnte das sagt, was die anderen davor nur
so
anders formuliert hatten.
Und da, glaube ich, haben Frauen, ich will das auch gar nicht, ich kann das alles nachvollziehen, ich bin ja auch Coach, woher sowas kommt. Aber die Angst davor, es nicht perfekt zu machen, stört total davor, die Dinge mal auszuprobieren. Und ich kann, meine Erfahrung ist, ich bin überhaupt nicht perfekt. So, und die Männer um mich rum sind es aber auch nicht. Also ich denke immer, ja gut, probiere ich es mal aus. Also wenn es mir Spaß macht, so gehe ich auch ein bisschen durchs Leben. Deswegen mache ich auch manchmal viele Dinge und vielleicht auch nicht so tiefgründig. Aber ich habe Spaß daran und ich probiere es aus. Und wenn ich dann merke, nee, das bringt mir nur schlechte Stimmung, dann kann ich ja immer noch aufhören. Wenn ich aber von Anfang an darüber rumgrüble, ob ich das überhaupt hinkriege und ob die Bedingungen auch stimmen und ob ich das für jede Eventualität vorher auch schon für mich im Kopf geklärt habe, dann wird das nichts. Und deswegen auch da, ich werde häufig angesprochen, auch von Frauen, die sagen, ich überlege, in die Politik zu gehen. Man muss wissen, hat man da richtig Bock drauf? Macht einen das Spaß? Macht einen das auch? Findet man das vielleicht auch mal lustig, wenn da solche skurrilen Ausschusssitzungen sind und die Jungs alle sich gegenseitig beweihräuchern und einen gar nicht wahrnehmen? Wenn einen das alles nur nervt, dann darf man da nicht reingehen, weil dann hat man nur schlechte Laune. Und ich glaube wirklich, ich kenne diese ganzen Diskussionen mit den Bedingungen. Und ich sage auch, das ist für alle in der Politik wichtig, nicht nur für die Frauen, für alle, die Familie oder die Beziehungen haben. Also weil es geht ja auch nicht nur um Kinder, Partnerschaften, Familie, andere Formen. So, aber das hat nichts mit Frauen in der Politik zu tun. Und das macht Spaß. Es macht Spaß, wenn man sich ein bisschen traut, da auch so ein bisschen mehr auf Kante zu gehen und nicht nur alles perfekt zu machen.
Richtig ist das. In den skandinavischen Ländern ist der Anteil an Frauen in den politischen Vertretungen sehr viel höher, annähernd paritätisch.
Ja.
Wenn man dann in das Wahlrecht der skandinavischen Länder reinschaut, gibt es dort überwiegend Listenwahl statt Direktwahl.
Mhm.
Ist auch darin eine Ursache zu finden, vor dem Hintergrund, dass von den aktuell im Deutschen Bundestag vertretenen 204 Frauen weniger als 10% über ein Direktmandat eingezogen sind, das Wahlrecht?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und das freut mich sogar richtig, Hannelore, dass du mir die stellst, weil ich habe ja, das hast du vorhin angeteasert, gerade 2 Monate einen Wahlkampf hinter mir und ich habe die meisten Stimmen geholt in Bremen, also in beiden Wahlkreisen und bin nicht reingekommen. So. Und ich wusste das vorher, ich bin ja Juristin, ich habe mir das Wahlrecht natürlich auch angeguckt und die Risiken, die gerade für so einen kleinen Landesverband oder so ein kleines Land Bremen da waren, die waren vorher schon klar. Ich habe das auch immer im Wahlkampf thematisiert, dass es sein kann, auch wenn ich viele Stimmen kriege, dass ich nicht reinkomme. Das ist das Risiko Und wir hatten eben das Ziel, bei Bremen beide Wahlkreise seit 1949 alle 5 Jahre, ist es jetzt, glaube ich, 4 Jahre früher, gewonnen hat, den Wahlkreis wieder zu holen. Und das war unter den aktuellen Bedingungen nicht so selbstverständlich mit der CDU und auch den Grünen, gerade in dem Wahlkreis, in dem ich kandidiert habe. Genau, und es hat aber geklappt und das andere Ziel war, die AfD sehr niedrig zu halten. Auch das hat ganz gut geklappt. Ich hätte es mir noch ein bisschen mehr gewünscht. 11% haben die gemacht. Ich hätte es gut gefunden, wenn die bei 9 oder so gewesen wären. Und ich finde, das war ein großes Experiment, auch so mal aus der Hüfte heraus so einen Wahlkampf zu machen. Und ich wurde hinterher natürlich viel gefragt, ja, wie ist denn das? Du bist doch jetzt bestimmt total sauer und du bist nicht reingekommen. Da ich das vorher wusste und fair bin, habe ich gesagt, nee, ich bin nicht sauer, weil ich wusste, auf was ich mich da einlasse. Ja. Jetzt geht es aber natürlich um die Reform, weil der Kanzler Merz hat ja auch angekündigt, es soll eine neue Reform geben. Ich weiß, in der SPD wird auch darüber nachgedacht. Und tatsächlich bietet sich jetzt eine extrem gute Chance, das, was du erzählt hast mit dem Paritätsgesetz, mit der Frage, brauchen wir eigentlich eine Erst- und Zweitstimme? Das nochmal richtig groß zu diskutieren, weil tatsächlich meine Erfahrung auch aus der Politik vorher ist, ich glaube, ausschließliche Listenwahlen würden reichen. Also das heißt gar nicht die Erststimme mit dem Wahlkreis. Ich finde, das ist sogar ein bisschen Gift, weil jeder Abgeordnete glaubt, er ist nur noch für diesen Wahlkreis verantwortlich. Und weil es auch so ein internes Ranking gibt, habe ich meinen Wahlkreis direkt geholt oder nicht oder so. Und ich habe es in der Bürgerschaft beides kennengelernt, nur eine reine Listenwahl und auch die mit sogar 5 Stimmen in Bremen mit einer differenzierten Wahl. So, und wenn wir natürlich jetzt so mutig wären, und das wird ja, ist ja die Aufgabe eigentlich der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, da einen neuen Entwurf vorzulegen, zu sagen, wir machen jetzt mal gar keine Wahlkreise mehr, sondern es werden in den Ländern die Listen gewählt. Dann wird es ein großes Ranking darum geben, wer kommt auf die Liste. Aber wenn wir das mit der Parität verbinden und sagen, es muss halbe-halbe sein, also die geraden oder ungeraden Listenplätze, die einen für die Frauen, die anderen für die Männer, wenn wir uns auf sowas einlassen würden, hätten wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir würden tatsächlich nicht mehr solche Enttäuschungen produzieren, wie sie jetzt erfolgt sind. Und zum anderen hätten wir eine wirklich gleichberechtigte Liste.
Das wäre aber die Chance.
Aber die CDU, CSU, bin ich mir nicht so sicher, ob die in irgendeiner Weise Interesse daran haben, auf ihre Wahlkreise zu verzichten. Aber ich würde mich freuen, wenn es da auch aus der Frauenpolitik oder auch aus der SPD nochmal eine viel stärkere Initiative in diese Richtung gehen würde, weil die Chance jetzt eigentlich da wäre.
Ja. Wir wollen spielen, Ulrike.
Ja.
Und zwar das Entweder-Oder-Spiel.
Ja, ich spiele gerne.
Wein oder Bier?
Eigentlich gar kein Alkohol, aber alkoholfreies Weizen, Bier.
Wunderbar. Meer oder Berge?
Auch beides eigentlich.
Schach oder Backgammon?
Ist auch beides gut. Backgammon, sage ich jetzt mal.
Fußball oder Handball?
Na klar, Fußball.
Ja, logisch.
Aber Handball ist Werder auch super und ich gehe auch total gerne in die Halle und gucke Handball. Also spielen beides nicht, aber angucken beides eigentlich auch. Handball ist natürlich auch cool schnell, ne?
Ja.
Aber Fußball ist natürlich auch super. Also, und erst recht von den Frauen. Frauenfußball und Frauenhandball ist beides nochmal wesentlich schneller und sportlicher.
Stadt oder Land?
Ah, Stadt.
Pasta oder Kartoffeln?
Ach, ist auch beides lecker. Ich esse total gerne und wenn ich das höre, auf jeden Fall immer vorgekocht, weil dann sind die Kohlenhydrate nicht so heftig.
Das war jetzt hervorragend. Wellness oder Sportaktivurlaub?
Auch beides. Die Kombi ist eben super. Ich habe letztes Jahr 7 Tage eine Hüttentour durch die Dolomiten gemacht. Das war sensationell gut und das war in gewisser Weise Sport und Wellness. Also sowas zu verbinden, ist
und
cool.
Die Dolomiten sind dafür hervorragend.
Der Rosengarten ist wunderschön.
Ich weiß, ich kenne es. Mhm. Sehr gut. Tee oder Kaffee?
Morgens Kaffee und mittags Tee.
Winter oder Sommer?
Ah, aktuell mehr Sommer.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Das ist eindeutig Langschläferin. Frühaufsteher nicht. Aber du merkst, ich bin Zwilling vom Sternzeichen. Ne? Ich kann immer so, ich habe so beides immer. Aber Frühaufstehen finde ich echt scheiße.
Das finde ich echt total cool, weil dann bist du jetzt nämlich eine der ersten, die eher in das Richtung Langschläferin geht, weil ich habe hier sonst immer nur mit Lerchen zu tun. Das ist ganz gut.
Ja, und das ist auch so ein Trend, weißt du, es gibt so zwei Sprüche ja auch. Früher, ich bin eben groß geworden mit dem akademischen Viertel. Man durfte auch ein bisschen später kommen. Es gab so 15 Minuten.
Quod erat demonstrandum.
So. Und heutzutage hörst du in Berlin ganz viel diesen Bundeswehrspruch. 5 Minuten vor der Zeit ist des Soldatens Pünktlichkeit. Und ich finde, da hat sich echt was gedreht. Und diese Oberpünktlichen, die noch vor der Zeit da sind, die sind mir ehrlich gesagt immer suspekter als die, die so ein bisschen später kommen. Weil ich denke immer, man hat so viel zu tun. Und dass man dann das alles noch mit den Wegen schafft und so, das ist schon. Aber ich glaube, die sind einfach, ich sehe es bei meinen Töchtern, die takten sich dann einfach anders und dann sagt sofort das Handy losgehen und dann wird losgegangen und dann sind die auch pünktlich. Ist auch cool, natürlich.
Welche konkreten Faktoren des politischen Betriebs machen diesen so unattraktiv für Frauen?
Soll ich das jetzt sagen oder hast du welche im Angebot? Nee. Also welche Faktoren? Was mir als erstes spontan einfällt, ist Humorlosigkeit. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man auch ein bisschen Spaß hat. Weil wenn du viel Zeit damit Dingen verbringst und du hast überhaupt keinen Humor und gar keine Freude mehr daran, warum sollst du es dir antun? Also das ist ein Riesenproblem, dieses sehr
Verbissene.
Und verbiesterte. Und Politik darf nicht Spaß machen. Nein, Politik muss auch Spaß machen. Damit ich da auch Freude dran habe, damit ich da auch gerne hingehe. Und Wertschätzung ist zum Beispiel auch ein Faktor, sich gegenseitig wertzuschätzen, auch wenn man sich anstrengt. Nicht nur, wenn es erfolgreich ist, weil du weißt ja nie, bist du erfolgreich, aber du strengst dich manchmal so wahnsinnig an und dann gibt es halt bestimmte Dinge, warum es dann nicht klappt und dass niemand sagt, Mensch, das war aber cool, dass du dich dafür so engagiert hast.
Ja.
Und das sind alles so Faktoren, wo ich sagen würde, die führen eben auch dazu, dass eher Frauen, weil sie vielleicht manchmal auch schlauer sind, eher sagen, das tue ich mir nicht mehr an.
Okay. Gibt es eigentlich eine weibliche Sicht auf politische Entscheidungen, wie sie in der Kommunalpolitik getroffen werden müssen, zum Beispiel in der Stadtgemeindebauplanung oder Verkehrsplanung? Kann man da aus deiner Erfahrung heraus, kann man da was verorten? Sehen Frauen bestimmte politische Zusammenhänge oder Entscheidungen, die anstehen, anders?
Ja, auch super. Also nochmal zum Thema weiblich-männlich. Auch dieser Titel von meinem Buch ist ja, ich war da gar nicht so begeistert, als der Verleger den vorgeschlagen hat. Ich wollte eigentlich im politischen Maschinenraum oder irgendwie in die Richtung. Er fand das aber super, weil ich natürlich weiblich bin und meine Erfahrungen da sind. Und meine Töchter fanden es cool. Ich fand es sehr 80er. Und es kommt immer in den Lesungen, was ist weiblich, was ist männlich. Und ich glaube, dieses Thema ist aktuell auch nochmal neu zu lesen. Weil in der Tat, und das hat was mit deiner Frage zu tun, glaube ich, so wie wir aufgewachsen sind, waren die Lebensverhältnisse von Männern und Frauen alltäglichen noch viel, viel getrennter. Also da gab es halt den Mann, der zur Arbeit gefahren ist und die Frau, die zu Hause geblieben ist. So, jetzt, glaube ich, mischt sich das viel stärker und das ist ja auch gut so. Und deswegen sind natürlich, müssen wir heute eher fragen, wollen wir eine feministische oder eine fortschrittliche Politik oder nicht? Weil das bedeutet, wir denken divers und wir denken natürlich dahin, die Interessen vieler in einem Gemeinwesen mitzusehen und mitzubedenken. So, und das hat dann nicht nur was mit männlich-weiblich zu tun, aber ich glaube aus meinen Erfahrungen, dass Frauen häufig umfassender auf ein Thema gucken. Männer sehr stark doch ihren Fokus auf das haben, was sie interessiert und was Geld bringt. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, dass die Aspekte, wie Frauen noch sozialisiert sind, ein bisschen umfassender sind. Also zum Beispiel Kultur, Kreativität, solche Dinge da viel stärker mit reingehen. Manchmal auch ein bisschen kleinteiliger. Also da bin ich eher männlich als weiblich, wenn du so willst. Also ich bin nicht so fürs Kleinteilige. Und das Wichtige ist aber, und das wissen wir ja aus auch Unternehmen und Organisationen, je vielfältiger du dein Team hast und auch in der Politik, desto besser werden die Ergebnisse. Und das hat nicht nur was mit Männern, Frauen, sondern mit Alter, auch mit, was habe ich für Lebenserfahrungen, wo komme ich her? Also was hat mich geprägt, meine Familie, wo komme ich daher? Und dann gelingt es natürlich wirklich eigentlich, die besten Ergebnisse für so ein Gemeinwohl zu entwickeln. Der Wunsch ist aber häufig, das will ich auch nochmal sagen, und das kannst du in Berlin auch super beobachten, du möchtest natürlich, und das ist unabhängig, ob Männer oder Frauen, eigentlich immer dich selbst im Gegenüber haben. Du neigst dazu, immer die Personen rauszusuchen, die dir selbst nahe sind. Und deswegen, ich sage immer, das sind die Papageien, die dann auf deiner Schulter sitzen, die dir auch immer Bestätigung geben oder eigentlich die gleiche Sichtweise dir auch bestärken. Das ist die Verführung, das ist viel leichter und ist dann auch besser fürs Emotionale. Für Entscheidungen ist es vernünftig, sich eine sehr breite Unterschiedlichkeit an Teams zu suchen.
Der Ton in der Politik ist nicht nur im Bundestag oder in den Landtagen, sondern auch in den kommunalen Vertretungen in den letzten Jahren sehr viel rauer geworden. Ja. Macht das Frauen mehr zu schaffen als Männer?
Ich glaube, das macht allen zu schaffen, weil es natürlich häufig extrem respektlos ist. Und weil es tatsächlich eine Bedrohungssituation auch gibt, das gab es früher auch. Also ich bin, als ich im Beirat war, auch von den Hells Angels bedroht worden. Aber das war immer mit einer gewissen Begründung. Also die wollten einfach nicht, dass ich mich da so sehr gegen sie aufstelle. Und dann haben sie mir das auch mal deutlich gemacht. Heute ist es ja so, die Politiker sind alle. Und das hat ja nichts mit einer sachlichen Auseinandersetzung zu tun. Es ist heftig und tatsächlich ist es auch so, dass Frauen das vielleicht eher zugeben, wie sie das bedroht. Kevin Kühnert hat das jetzt sehr persönlich auch gemacht. Das finde ich gut. Man muss darüber reden. Auf der anderen Seite, ich habe in Bremen jedenfalls im Wahlkampf erlebt, ich hatte viele Journalisten um mich rum, die nur darauf gewartet haben, dass ich auf dem Straßenwahlkampf angemacht werde. Mhm. Das ist nicht passiert. Also ich habe tatsächlich eine extrem positive, wertschätzende Wahlkampf erlebt, wo die Bürgerinnen und Bürger sich eher gefreut haben, dass ich da war. Und die zwei, drei, die mich da angepumpt haben, da habe ich auch gesagt, geh weiter. Mit dir muss ich mich gar nicht beschäftigen. Du hast sowieso schlechte Laune. Lass das woanders ab. Das finden die total doof. Aber ich will gar nicht mich mit Destruktiven befassen und meine Zeit damit verbringen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen über den Umgang lernen. Und wenn du bei den Aktiven jetzt, ich würde mir immer die ganzen alten Erfahrenen um mich scharen. Wir haben so viele kompetente Kommunalpolitiker und Politikerinnen. Und du brauchst auch jemanden, der hinter dir steht und der dich unterstützt. Und ich glaube, das ist etwas, was in diesen Zeiten vielleicht noch besser gemacht werden könnte, dass man diesen Support auch von denen bekommt, die eben auch lange Politik gemacht haben und eine gewisse Autorität auch in einer Gemeinde haben.
Ja. Jetzt haben wir viel über Gründe gesprochen, warum Frauen in der Politik weniger vertreten sind. Ich möchte jetzt mal wirklich den Fokus darauf legen, wie Frauen motiviert werden können, sich aktiv politisch einzubringen.
Ja.
Was ist da dein Ansatz? Wie können wir Frauen motivieren, dass sie am 13. September 2026 zuhauf in die kommunalen Vertretungen strömen?
Also erstmal glaube ich, ist es so, ich muss ja irgendwie einen Kontakt kriegen. Also wenn ich merke, ob Klassensprecher, wie gesagt, oder ne, in Eltern, wenn ich spüre, mich nerven Dinge und es ist ungerecht, ich würde mich gern engagieren, dann wäre es natürlich wichtig, wenn Personen vor Ort das sehen und auch gezielt die Frauen ansprechen. Und ich glaube, ich mache das ja auch selbst, deswegen glaube ich, ist Coaching einfach eine ganz wichtige Aufgabe an der Stelle. Schon wenn ich spüre, ich möchte das, dass man dann auch im Einzelcoaching sich eine Strategie entwickelt, wie man durch so einen Prozess geht und was eigentlich auch das ist, was man da will. Weil wenn ich das ganz klar habe, dann kann ich auch besser nach außen auftreten. Und ich glaube, da sind eben natürlich sowas wie Mentoring-Programme gut. Ich habe sowas in Bremen im Unterbezirksvorstand mal organisiert und habe gesagt, alle, die Interesse an Stadtteilpolitik haben, sollen sich melden. Die Zeitungen haben das damals extrem unterstützt und wir hatten 100 Anfragen. Wir hatten vorher die ganzen alten Kommunalpolitiker, also in den Beiräten gesagt, da meldet sich nie und wir kriegen nie wieder. Dann kriegten sie Schnappatmung, dass sich auf einmal so viele gemeldet haben. Und dann haben wir ein schönes Programm gemacht. Ein bisschen Schulung, aber eben die sind dann mitgelaufen und die Krönung war dann eine Fahrt nach Berlin und das fanden die natürlich auch toll, dass sie mal umsonst nach Berlin gekommen sind und wir haben das als Gruppe, die haben dann ein Netzwerk gegründet, sind nicht alle 100 dabei geblieben, klar, aber 50 waren es und viele von denen sind heute noch politisch aktiv, auf welcher Ebene auch immer und die kommunale Ebene bietet so viele gute Möglichkeiten, weil du es A, ehrenamtlich machen kannst. Und du kannst dich ausprobieren und es ist auch nicht so hammerhart, sag ich mal, wie wenn man dann auf der Landes- oder auf der Bundesebene unterwegs ist. So, aber es muss Anreize geben und so meine Berlin-Reise war zum Bundestagsabgeordneten war halt dann eine sehr tolle Möglichkeit, auch nochmal was dafür zu haben und das für gezielt für Frauen zu machen. In Bremen passiert das häufig, wird immer gut angenommen, also von der Bürgerschaft her auch zu sagen, hier, wenn ihr Interesse habt und dann muss man die schulen, aber die müssen untereinander auch so ein Netzwerk, dass sie sich gegenseitig stärken. Weil wenn du dann da auf dem Parteitag auf einmal bist oder so, weißt du ja auch nicht, wo du hingehen sollst, weil du eigentlich niemanden kennst. Und das entfremdet sehr. Also dieses Mentoring, Schulung, Coaching gezielt ansprechen und auch, wir brauchen die Männer, die das auch natürlich so sehen, dass das eine Bereicherung ist für sie, wenn sie auch Frauen supporten und nicht nur ne, Hans macht Hänschen und Ursula macht Uschi oder keine Ahnung. Also so, dass man auch sagt, nee, wenn da jemand mit dem Talent ist, dann müssen wir die auch ansprechen und ermutigen und vielleicht müssen sie auch nicht sofort in der Partei sein, sondern machen sie dann vielleicht später mal. Also, dass man eben die überhaupt dann einen Trigger haben, dass man die auch an die Hand nimmt und ihnen auch wirklich Support gibt.
Und Vernetzung.
Vernetzung ist,
glaube ich, mit eines der A und O's,
absolut.
Obwohl man wirklich sagen muss, dass viele Frauen sich nicht gut vernetzen.
Ja, naja, klar. Und das ist natürlich auch immer eine Zeitfrage, ne? Weil du hast ja immer auch viel zu tun und diese Vernetzung, ich finde, man kann das gut digital auch machen. Und es ist eben, bevor ich über Metaebenen oder das muss ich und dies muss ich, ne, ist es, glaube ich, viel besser, wenn wir viel stärker ins Konkrete gehen und die Politikerinnen und Politiker, die auch das Konkrete können, mit einbeziehen. Also auch das, glaube ich, ist, wir haben hohe Kompetenzen von Leuten, die politische Erfahrungen haben und die freuen sich ja auch, wenn sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen auch weitergeben können. Und die viel stärker mit einzubinden, ist, glaube ich, eine total wichtige Sache.
Liebe Ulrike, du bist jetzt seit 1995 auf den verschiedensten politischen Ebenen tätig, ergo seit ungefähr 30 Jahren. Das ist ja nicht immer unbedingt ein 9-to-5-Job und es schlägt einem in der Öffentlichkeit auch nicht unbedingt immer nur Positives entgegen. Was treibt dich an?
Ja, also ich finde es nach wie vor auch spannend. Also ich finde das ein hohes Privileg, was ich in meinem Leben erleben konnte. Jetzt noch so ein Buch da, ne, über meine 20 Jahre Erfahrung. Ich bin ja seit 2019 eigentlich raus, jetzt aus dem klassischen politischen. Und ich habe so ein bereicherndes, tolles Leben gehabt. Ich habe so viele super Menschen kennengelernt, lerne ich auch immer noch kennen. Und wo hast denn du das? Also wo darfst du denn in so viele Unternehmen und Einrichtungen, Organisationen reingucken, mit Leuten ins Gespräch kommen? Meine Neugierde ist, glaube ich, mit das, was mich am meisten antreibt. Also, und natürlich dieses Thema Gerechtigkeit und daran zu arbeiten, weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir sind in der Technologie und in vielen Bereichen so weit vorne. Wir sind so schlau. Jetzt kriegen wir eine KI dazu, die vieles uns auch abnehmen kann, damit wir Zeit haben, andere Dinge zu machen. Und das ist ja eine Riesenbereicherung. Und da mitzugestalten und seinen Senf da auch mit zuzugeben, ist nach wie vor etwas, was durch mein ganzes Leben durchgeht. Und deswegen, also das treibt mich an und das wird auch nie aufhören. Also egal, was ich tue. So, und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr von solchen Menschen wie mich. Und es ist dann bloß wichtig, bevor ich zu Hause frustriert bin und mir das alles untersage, es einfach auszuprobieren. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich will da nicht geliebt werden. Also ich will Dinge verändern, ich will Neues dazulernen, ich erwarte nicht, dass das der andere oder die andere sofort begeistert ist, das ist nicht mein Thema, aber zu gestalten und zu verändern, ins Bessere zu verändern, das ist auf jeden Fall was, was mich sehr immer angetrieben hat.
Ulrike, wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Dir lieben Dank für dein Kommen. Es hat unheimlich Spaß mit dir gemacht und ich denke mal, dass du viele Frauen motivierst zu sagen, ich gehe in die Politik, ich will gestalten, ich will verändern. Das, herzlichen Dank.
Das würde mich super freuen und ich danke dir auch, Hannelore. Es war ein super Gespräch und ich komme auch immer wieder gerne. Du merkst ja, ich rede und rede und rede. Und also vielen, vielen Dank, dass du das machst.
Gerne. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit der Autorin Ulrike Hiller zum Thema Frauen in der Politik. Was haben wir heute gelernt? Nicht nur auf das Schaffen von Rahmenbedingungen schauen, sondern mit Elan einfach machen. Zum Beispiel die Kinder mitnehmen, wenn keine Kinderbetreuung vorhanden ist. Und eines ist auch wichtig. Humor und Schlagfertigkeit bringen Frauen eher weiter als das Warten, dass die Rahmenbedingungen passen. Nur Mut, liebe Frauen. Kommunalpolitik ist ein hervorragender Einstieg. Die nächste Kommunalwahl in Niedersachsen ist am 13. September 2026. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr den Podcast Campus Kommunal abonniert. Wer ein spannendes kommunales Thema gerne mal in einem Podcast hören möchte, der kann uns gerne über die Kommentare schreiben. Einen schönen Tag euch, eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal.